श्री परमात्मा ने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोध्याय कैपिटल द्रैत्सेन। Am Anfang des ersten Kapitels wurde von Dhritarashtra folgende Frage gestellt: Was taten Nosanjay die Meinen und die Pandavs, da sie sich kampfbegierig auf dem Felde der Kurus gegenüber traten? Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Verfasser der Gita, Sri Krishna, den Standort dieses Kriegsfeldes nicht angegeben. Doch nun folgt in diesem Kapitel die Beschreibung dieses Feldes. Sri Krishna sagt:
Idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate etadyo vetitam prahu kshetragya iti tadvidaha.
O Kaunteya, dieser Körper ist das Feld. Und wer ihn gründlich kennt, der ist der wahre Feldherr. Er ist dort nicht gefangen, sondern er ist der Führer auf diesem Feld. Dies haben die Kenner des Urprinzips gesagt. Wie kann man in einem Körper zwei Felder, Dharma-Kshetra und Kuru-Kshetra, haben? Im eigentlichen Sinne besteht in unserem Inneren ein Zwiespalt. Der eine heißt das göttliche Vermögen, das uns zum Aufstieg zu dem Erhabenen verhilft. Und der andere heißt das Dämonische, das uns aufgrund ihrer Komplizenschaft mit dem Bösen zu den Weltlichkeiten verführt. Bei der Anhäufung von den dämonischen Eigenschaften wird dieser Körper zum Kurukshetra. Und mit der Fülle von Göttlichkeit wird derselbe Körper zum Dharmakshetra. Dieses Auf und Ab besteht, bis man unter der Leitung eines weisen Mahapurush mit totaler Hingabe auf den Meditationspfad schreitet. Damit fängt auch der entscheidende Zweikampf zwischen den beiden in unserem Innern weilenden Eigenschaften an. In diesem Kampf legt sich das dämonische Vermögen nach und nach nieder und das Göttliche in uns blüht auf. Mit dem Aufstieg zur Welt des Urschöpfers wird auch das Göttliche abkömmlich. Das heißt, zusammen mit dem Betenden geht auch dies in ihm auf. Wie Arjun im 11. Kapitel wahrnimmt, es gehen mit den Kauravas auch die Krieger aus dem Heer der Pandavas in ihn ein. Danach entsteht die wahre Form des Feldherrn.
Kshetragyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra kshetragyayor gyanam yat tajgyanam matam mama.
O Arjun, erkenne mich als den Feldherrn aller Felder. Das heißt, ich bin auch ein Feldherr, denn der Feldherr ist der, der dieses Feld kennt. Die sagen die Weisen, die ihn in seinem Ursein erkannt haben. Und dies erkenne ich auch als das wahre Wissen. Das bedeutet, dass die Erkenntnis des Urwesens in seiner Erscheinung das wahre Wissen ist. Vergeudet also eure Zeit nicht im Redeschwall.
Tat kshetram yaccha yatrikcha yadvikariyatascha yat sachayo yat prabhavascha tat samasena mishrinu.
Höre nun zu, was ich dir in Kürze über dieses Feld zu sagen habe, über die Mängel dieses Feldes und auch darüber, warum es entsteht und woher es stammt. Mit anderen Worten, dieses Feld hat Unzulänglichkeiten und hat eine bestimmte Ursache, wohingegen der Feldherr nur wirkt. Nicht nur er, sondern auch die großen Weisen sagen das.
Rishibhir Bahudha Gitam Chandobhir Vividhai Prithak ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः.
Diese Wahrheit ist von vielen Weisen auf verschiedene Arten besungen und ebenso in verschiedenen vedischen Hymnen durch unterschiedlich unterteilte Formulierungen in wohlbedachten Brahma-Sutras ausgesprochen worden. Der von den kundigen Weisen vielfach beschriebene Brahma-Sutra, die Vedanta und ich, Sri Krishna, beschreiben dasselbe Feld. Das heißt, den Körper. Ist damit nur die Gestalt des Körpers gemeint, die im Blickfeld des Menschen liegt?
Mahabhutanyahankaro buddhirauvyaktamevacha indriyani dashaikancha panchachendriyagochara.
Fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Firmament und Luft. Eitelkeit, das Ich-Gefühl, Geist und Verstand. Statt Geist wird hier die unerscheinbare, höchste Natur erwähnt. Die 10 Sinne: Augen, Ohren, Nase, Haut, Zunge, Geschmack, Arme und Beine, Genitalien und Anus. Der Geist mit seinen 5 Wahrnehmungsorganen: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Dazu die 5 Tätigkeitsorgane: Stimme, Hände, Füße, Ausscheidung und Fortpflanzung. Und
Ichcha Dvesha Sukham Dukham Sanghatas Chetana Dhriti Etat Kshetram Samasena Savikaram Udaritam.
Verlangen, Hass, Freude und Trauer, die Gesamtheit dieser Körpermasse, Bewusstsein und Geduld. Auf diese Weise steht hier das Feld mit seinen Schwächen und Unzulänglichkeiten beschrieben. In Kürze ist der Körper ein Feld, auf dem das Gesäte, das Gute sowie das Böse als Anlagen geerntet wird. Als Düngemittel dienen die oben erwähnten 5 Elemente, 10 Sinne, Geist und so weiter. Unter dem Angriff dieser Gesamtheit leidet der Körper, denn dies sind die Bestandteile dieses Körpers. Mit und wegen ihnen wirkt der Körper. Sehen wir uns nun die Eigenschaften eines von ihnen losgelösten, aufgeklärten Feldherrn, von Achtung und Verachtung befreit.
Amanitvam adambhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham sthairyamatma vinigraha.
O Arjuna, frei von Demut, Bescheidenheit und Eitelkeit. Üblicherweise wird unter Ahimsa Gewaltlosigkeit gegenüber allen Lebewesen verstanden. Im Grunde genommen heißt es aber, die Gefühle anderer nicht verletzen und das Unterlassen des Verletzens von lebenden Wesen durch Gewaltanwendung. Mit dem Aufstieg unserer Seele beginnt also die Gewaltlosigkeit. Wer diese Eigenschaften besitzt, der Wohlbedachte, tut den ersten Schritt auf dem Pfad des Yoga. Also, Gewaltlosigkeit, Vergebung, Einfachheit und Lauterkeit, das in ihm verfestigte Innere, die Enthaltsamkeit mit Geistes- und Sinnesentsagung.
Indriyartheshu vairagyam anahankara evacha janma mrityu jara vyadhi dukha doshanudarshanam.
Gleichgültigkeit den Genüssen dieser und der jenseitigen Welt gegenüber, das Freisein vom Ich-Gefühl, Geburt und Tod, Alter, Freude und Trauer.
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु.
Ohne Anhaftung an Sohn, Frau, Besitz, Heim und so weiter, Ausgeglichenheit, Wünschenswertem und Nichtwünschenswertem gegenüber, Zu- und Abneigungen gegenüber.
Mai chananya yogena bhakti ravya bhicharini vivikta desha sevitvam aratirjana sausari.
Mit fortwährender, reiner, in aller Demut auf mich gerichteter Hingabe, sogar in Gedanken, auf ihn, das heißt auf einen ihm ähnlichen Mahapurush gerichteter Hingabe, aufsuchen einsamer Orte und die Aversion vor Versammlungen der weltlichen, gemeinen Menschen.
Adhyatma-gyana-nityatvam Tattva-gyanartha-darshanam Etaj-gyanamiti proktam Agyanam yadatonyatha.
Das wahre Wissen ist das, das zur Erkenntnis der Seele und deren Prinzipien führt und das zum Anblick des Erhabenen verhilft. Und Unwissen ist das, das diesem Wissen widerspricht. Im vierten Kapitel steht, was wir beim vollzogenen Yajna als Überreste erhalten, das ist Ambrosia ähnlich. Und wer diese Ambrosia zu sich nimmt, der gelangt zum Ewigen. Nur dieses Wissen enthüllt die Erkenntnis von dem Ewigen. Alles andere ist Unwissen. Die oben erwähnten Eigenschaften, wie Demut und so weiter, leiten uns zu demselben Wissen. Somit ist dieses Thema abgeschlossen.
Geyam yat tat pravakshami yajgyatvamritamashnute anadimat param brahma na sattannasaduchyate.
O Arjuna, beim Erkennen des Wissenswürdigen wird ein Sterblicher unsterblich. Von dem Wissen erzähle ich nun. Der anfangslose, höchste Brahma ist weder als wahr, das Seiende, noch als unwahr, als das Nichtseiende zu bezeichnen. Denn solange wir von ihm entfernt sind, ist er unwahr, das heißt nicht. Aber sobald wir mit ihm vereint sind, verlieren wir unser Ich. Danach gibt es nur die Einheit. Wer sollte danach wem was sagen? Der zweite ist nicht. Der Brahma besteht jenseits des Seins und des Nichtseins. Die Wahrheit, Sat, ist das natürliche, ursprüngliche, Sahaj. Dagegen die Nichterkenntnis, das durch das Denken konstruierte, Sahaj Avastha, ist der natürliche Zustand, der Bewusstseinszustand, zu dem alle Sadhans hinführen sollen.
Sarvatah Panipadam Tat Sarvatokshishiromukham Sarvatah Shritimalloke Sarvamavrityatishthati.
Mit seinen unzählbaren, in allen Richtungen gestreckten Händen und Füßen, Häuptern, Augen und Mündern wirkt Brahma überall, denn er kann alles wahrnehmen. Nach der Schöpfung der Welt breitet er sich in der ganzen Welt aus.
Sarvendriya gunabhasam Sarvendriya vivarjitam Asaktam sarvabhrichaiva Nirgunam gunabhoktricha.
Alles um Sinnesobjekte wissend, ist er ohne Sinne und Gestalt. Er ist ohne Anhänglichkeit und Eigenschaften. Dennoch ist er Unterstützer und Ernährer aller. Und er ist auch der Genießer aller Neigungen. Denn alles geht zum Schluss nur in ihm auf. Er ist der Genießer aller Yajna und Tapas, denn alles verwebt sich mit ihm.
Bahirantasya bhutana acharam charamivacha sukshmatvattadavigyeyam durastham chantikechatat.
Das Innerliche sowie das Äußerliche aller Wesen wird von Brahma ausgefüllt. Das Belebte sowie das Unbelebte ist auch er. Ist er subtil, so ist er geheimnisvoll. Ihn kann keiner kennen. Ist er nah, so ist er auch fern.
Avibhaktan ca bhuteshu vibhaktamiva ca sthitam Bhuta Bhartrica Tajgeyam Grasishnu Prabhavishnu Cha.
Unentzweit, aber vielfältig und vielgestaltig existiert er in allen Lebewesen. Er ist der Wissenswürdigste, der Schöpfer, der Ernährer und auch der Vernichter aller. In dieser Strophe wird auf das Wirkungsvermögen Brahmas hingedeutet, das sowohl das Innere als auch das Äußere aller Wesen anspornt. Wenn er in der Außenwelt Geburten erzeugt, so veranlasst er in der Innenwelt die Erkenntnis. Unser Ernährer und Unterstützer wirkt auch als der Betreuer unserer Seele. Unter dem Körperwechsel ist das Auflösen des Ich-Gefühls zu verstehen. Denn es lösen sich dann auch die Ursache und der Urgrund der ganzen Schöpfung auf. Was danach besteht, ist nur er, der Urzustand.
Jyotisham apita jyoti tamasah paramuchyate jnanam gyeyam jnanagamyam.
Der zu Wissende ist die Lichtquelle in allen leuchtenden Objekten. Er steht jenseits der Finsternis. Er ist Inbegriff Wissen. Allwissend und wissenwürdig ist er, nur durch das Wissen zu erkennen. Wozu uns der Anblick Gottes befähigt, das mittels unserer Meditation und Yoga erworbene Wissen ist die wahre, zu ihm führende Erkenntnis, Jnana. Also sollt ihr ihn nicht allerorts suchen, denn er weilt schon in eurem Inneren.
Iti kshetram tatha jnanam, gyeyam choktam samasatah, madbhakta etad vigyaya.
O Arjun, diese von mir in Kürze zusammengefasste Beschreibung umschreibt nur diesen Bereich des Feldes, die Erkenntnis und die Manifestation des Erkennenswürdigen. Nach dieser Erkenntnis gelangt mein Geweihter zu mir. Das sogenannte Feld wird nun Prakriti, und der Feldherr Purush geheißen.
Prakritim Purusham Chaiva Vidyanadi Ubhavapi Vikaransha Gunanshaiva Vidhi Prakriti Sambhavan.
Erkenne Prakriti und Purush als ewig. Die ganzen Erscheinungsweisen und die dreifache Natur entstehen aus diesem Wissen.
Karya karana kartritve hetu prakriti ruchyate purusha sukha dukkhana bhoktritve hetu ruchyate.
Die Wirkung, Vernunft, Enthaltsamkeit und so weiter Und die Ursache, wie Lust, Wut und so weiter, entspringen aus der Natur. Karna ist der unter Freude und Trauer leidende Purusha, der diese Natur als Keime empfängt. Wenn die beiden ewig sind, gibt es davon je einen Ablass.
Purusha prakriti sthohi bhunte prakriti jan guna karanam guna sangostya sadasadyoni janmasu.
Der durch seine eigene Natur gefangene Purusha genießt und strebt nach den aus der Natur entsprungenen Sinnenfreuden, die aufgrund seiner guten oder bösen Taten zu seinen Anlagen werden und seine weiteren Geburten bestimmen. Die Erlösung davon findet der Mensch erst dann, wenn er der Ursache, das heißt seinen in seiner Natur weilenden Anlagen, entsagen kann.
Upadrashtanumanta cha bharta bhokta maheshwarah paramatmeti chapyukto dehesmin purushah parah.
Upadrasht, Aufseher, Aufsichtführender. Anumanta, Erlaubnisgeber. Bharta, Meister, Ernährer. Bhokta, der höchste Genießer. Maheshwar, der höchste Herr. Paramatma, die Urseele, die höchste Seele. Dem Purusha werden wir gemäß unserer Meditationsstufe auf verschiedene Weisen gewahr. Als ein Aufsichtführender steht er im innersten Bereich unseres Herzens und beobachtet alles mit der Gleichgültigkeit eines Augenzeugen. Sein bloßes Zusehen wandelt sich in Erlaubnis um und er lässt Erlebnisse in uns geschehen. Nähern wir uns ihm Kraft unserer Meditation und Gebete an, so steht er uns als Ernährer bei. Als der höchste Genießer nimmt er all unsere Japa-Tapa an. Danach wird er Maheshwar, der höchste Herr selbst. Diese Herrschaft bezeugt, dass das zu beherrschende Objekt, das heißt die Prakriti, die Dualität noch besteht. Das Übernatürliche jenseits der Natur entspringt nur nach dem Verlieren des Ich-Gefühls. Das Individuum Purusha verschmilzt zu guter Letzt doch mit dem Höchsten, Purusha.
Ya evam veti purusham prakritim cha gunai saha sarvatha vartamanopi nasabhuyo bhijayate.
Wer auf diese Weise die Urseele und die Natur mit ihren Gunna durchschaut und erfasst, der wird trotz seiner Taten und Handlungen nie wiedergeboren, obwohl er in jedem Falle handelt. Nun beteuert er die für den Yoga-Prozess unentbehrliche Meditation.
Dhyanenatmani pashyanti kechidatmanamatmana anye sankhena yogena karma yogena chapare.
O Arjun, viele erkennen den höchsten Purusha durch ihre eigene, in ihrem Innern geführte Meditation. Viele erkennen ihn Kraft des Yoga der Erkenntnis und andere mittels ihres selbstlosen Handelns. In dieser Strophe steht die Meditation im Mittelpunkt.
Annyetvevamajanantah shrutvanyebhya upasate te pichatitarantyeva mrityum shriti parayana.
Noch andere, die sich bei der Meditation nicht gut auskennen, hören die erfahrenen Weisen und beginnen ihnen nachzueifern. Aber auch diese erreichen ihr Ziel, denn sie haben das Gehorchen gelernt. Das bedeutet, wenn uns nichts anderes gelingt, dann sollen wir mindestens bei einem Erfahrenen Zuflucht nehmen.
Yavat samjayate kinchit sattvam sthavara jangamam kshetra kshetrajya sayogat tadviddhi bharatarshav.
O Arjuna, alles, was du als beweglich und unbeweglich erzeugt sehen kannst, erkenne all das als das Ergebnis der Verbindung zwischen dem Feld und dem Feldherrn. Wann erhalten wir ihn?
Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram vinashyatsva vinashyantam.
Wer die Tatsache erkennt, dass in allen vergänglichen, belebten und unbelebten Lebewesen nur der Unvergängliche weilt, der sieht im wahrsten Sinne, das heißt die Erkenntnis von ihm, dem höchsten erwählten Ideal, erhalten wir erst nach dem Auflösen der Natur. Er hat schon im 8. Kapitel gesagt, dass die in unserer Natur verankerten Anlagen zu unseren Eigenschaften werden, deren Auslöschen die äußerste Grenze des Handelns ist.
Samam paschanni sarvatra samavasthitam ishwaram nahi nastyatmanatmanam.
Da dieser Mensch auch in sich sein Selbst manifestiert sieht, kann er keinesfalls sein eigenes Selbst vernichten. Wer dies erkennt, der sieht tatsächlich.
Prakrityaiva cha karmani kriyamanani sarvashah yah pashyati tathātmanam akartāram sapashyati.
Wer beherzigt, dass alle Handlungen nur durch die Natur vollbracht werden und dass seine Seele nicht der Täter ist, nur der sieht in der Tat. Das heißt, die Handlungen bestehen mit und in der Natur.
Yada bhuta prithag bhavam ekastham anupashyati tataeva cha vistaram brahma sampadyate tada.
In dem Augenblick, in dem der Mensch in der Vielfalt der Wesenheit nur seine eine Einheit erblickt und auch einsieht, dass sich die ganze Welt aus ihm ausbreitet, der gelangt zu dem Brahma. Dieser Zustand ist dem Zustand eines Sthitapragya gleichzusetzen.
Anaditvan nirgunatvat paramatmayam avyayah sharirasthopi kaunteya na karoti na lipyate.
O Kaunteya, obschon der ewige und eigenschaftslose Erhabene in dem Körper weilt, handelt er nicht. Noch ist er an etwas verhaftet.
Yatha sarvagatam saukshmyad akasham nopalipyate sarvatravasthito dehe tathatmanopalipyate.
Wie der allumfassende, überall verbreitete Himmel, Kraft seiner Feinheit, von dessen Guna nicht befleckt werden kann, Genauso lässt sich die in allen Wesen weilende Seele von ihren Guna nicht beflecken.
Yatha prakashayat yeka kritsnam lokamimam ravihi kshetram kshetri tatha kritsnam prakashayati bharata.
O Arjuna, wie diese eine Sonne das ganze Universum erhält, so erhält die eine Seele, der Feldherr, das ganze Feld.
Kshetra kshetragyayorevam antaram jnana chakshusha bhuta prakriti mokshancha ye vidurjanti te param.
Wer auf diese Weise mittels seiner durch die Erkenntnis erworbene Sehkraft den Unterschied zwischen dem Feld und dem Feldherrn und auch die Möglichkeit zur Erlösung von der Erscheinungswelt wahrnimmt, der gelangt zu dem höchsten erhabenen Brahma. Also ist die Erkenntnis, dass uns die wahre Sehkraft verleihende Auge. Wer die Erkenntnis hat, der hat auch das Antlitz Gottes erblickt. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Zu Beginn der Gita werden uns die Namen Dharmafeld und Kurufeld offenbart. Aber wo ist nun dieses Feld zu finden? Bis jetzt ist diese Frage unbeantwortet geblieben. Soll hier aber endlich explizit dargestellt werden. Kauntareya, der Körper ist eben dieses Feld. Wer das erkennt, der ist der wahre Feldherr, Kenner. Der ist dort nicht gefangen gehalten, sondern der ist der Anführer. Arjun, erkenne auch, dass ich, Sri Krishna, der Feldherr aller Feldherren bin. Die Mahapurush sagen auch, dass ich das Wissen bin. Ich bin der wahre Feldherr. Die Mahapurush sind ein Teil von mir. Sie sind mir ähnlich. Dieses Feld hat aber auch einige negative Aspekte und Mängel, die beleuchtet werden sollen. Dass das so ist, wird nicht nur von mir offenbart. Auch die Mahapurush, die vedischen Hymnen und die Brahma-Sutra berichten davon. Ist denn nur der sichtbare Körper als dieses Feld anzusehen? Hinter ihm verbirgt sich eine große Macht, die ein Konglomerat zusammengesetzt aus auf der achtfachen Natur, der Seele, den 10 Sinnesorganen, dem Geist, den 5 Elementen und Lust, Verlangen und Sehnsucht ist. Dies alles macht den unzulänglichen, mit Fehlern behafteten Körper aus. Solange diese negativen Aspekte bestehen, so lange besteht auch der Körper. Auf diesem Feld wird das Gesäte, ob gut oder bös, gedeihen. Wer von all diesem aber befreit ist, der ist der wahre Feldherr. Die wahre Gestalt eines Feldherrn zeigt sich uns dadurch, dass er die göttlichen Eigenschaften und Tugenden besitzt. Und mit diesem, so wird gesagt, erleuchtet der Feldherr das Feld. Sri Krishna führt weiter aus, dass nur durch das Erreichen des wahren Wissens das Erblicken des Einen ermöglicht wird und auch durch die Erkenntnis der Seele. Alles, was diesem entgegengesetzt ist, gilt als Unwissen. Das Erkennen des Wissenwürdigen, des Brahma, ist wahrhaftig. Er ist weder das Seiende noch das Nichtseiende. Er steht diesen beiden Prinzipien gegenüber. Um ihn zu erkennen, müssen wir Menschen mit aufrichtigem Herzen die Meditation ausüben und nicht zu Götzenbildern beten. Viele Menschen erkennen ihn mit Hilfe ihrer eigenen, aus ihrem Innern herausgeführten Meditation oder mittels des selbstlosen Handelns. Wieder andere erreichen ihn, indem sie genau vorgeschriebenen Handlungen folgen und bei den Mahapurush Zuflucht nehmen. Auch durch ein bloßes Zuhören und Nacheifern kann das Ziel erreicht werden. Wenn man also in der Meditation ungeübt ist, ist die Gesellschaft eines Weisen notwendig. Über die Merkmale eines feststehenden Mahapurush sagt Sri Krishna Folgendes. Er ist wie der Himmel, der durch nichts befleckt werden kann, und er gleicht der alles erhellenden Sonne. Am Ende gibt er uns die Offenbarung, dass der, der durch die Erkenntnis die göttliche Sehkraft erworben und den Unterschied zwischen Feld und Feldherrn beherzigt und die Möglichkeit der Erlösung wahrgenommen hat, den Brahma erreichen wird und mit ihm eins werden wird. Mit dem Nacheifern ist also nicht das Wiederholen von Rezitationen aus den Shastra gemeint, sondern das Lernen von und bei einem Mahapurush. Und nachdem man die Notwendigkeit der Tat erkannt und schließlich vollbracht hat, wenn man mit Hilfe des gezähmten Geistes die Hindernisse überwunden hat, dann erkennt man durch das Sehen, das Wissen, Jnana. Die Erkenntnis hat also den Namen Wissen. Die Tat ist unumgänglich. In diesem Kapitel werden hauptsächlich genauere Angaben über den Feldherrn gegeben. Von Wichtigkeit ist, dass die Gestalt des Feldes weit gefächert ist. Der Körper ist als einfach zu bezeichnen, aber bis wohin reichen die Verbindungen und die Grenzen? Über das ganze Universum ist die Wurzel der Natur ausgebreitet. Der Körper ist im Bereich des unendlichen Raums vorhanden. Durch ihn ist er stark. Ohne ihn ist er zu nichts fähig. Die ganze Welt, das ganze Universum, das In- und Ausland und der Körper sind nicht einmal ein Bruchteil von dieser Natur. Deshalb spricht er in diesem Abschnitt ausführlich über das Thema Feld und Körper. Hiermit endet dies das Kapitel über den Yoga vom Feld und dem Feldherrn, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjuna geführte 13. Kapitel der Upanishad Srimad Bhagavad Gita, der Schrift des Höchsten, der Wissenschaft über den Yoga. Hiermit endet auch das 13. Kapitel namens der Yoga vom Feld und dem Feldherrn, der Yatharth Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgaranand, dem Schüler Sriman Paramhans Paramanand. Hari Om Tat Sat.